Der Journalist Ludwig Kenzia twitterte nach der Urteilsverkündung: Es stellt sich zunehmend die Frage, sind Thüringer Gerichte beim Umgang mit Rechtsextremisten überfordert? Was würdest du sagen?
Also ich würde Ihnen im Grunde genommen mit dem grundsätzlich Recht geben. Überfordert würde ich jetzt noch ergänzen oder eher damit beschreiben, dass es einfach ein problematisches, ein massives Problem gibt im Umgang der Justiz, aber auch der Polizei mit rechtsmotivierten Gewaltstraftaten. Und an dem Urteil, an dem skandalösen Urteil, also das ist ja das eine das skandalöse Urteil, das andere ist die skandalöse Urteilsbegründung. Und das alles stand auch am Ende eines skandalösen Strafverfahrens, was sich natürlich genau in dieses massive Problem der Thüringer Justiz und Polizei einreiht.
Du hast es gerade schon mal so aufgemacht, ne? Sowohl die Ermittlungsarbeit als auch dann das Verfahren, als auch letztlich dann das Urteil, würdest du alles drei als ja skandalös bezeichnen. Bevor wir da vielleicht nochmal reingehen, ich habe jetzt einfach nur erstmal gesagt, dass es dieses Urteil gibt wegen Sachbeschädigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Vielleicht können wir nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz nachzeichnen, was vor viereinhalb Jahren da in Fretterode passiert ist, wie da so grob der Tathergang war und was zumindest auch aus den Erzählungen und Berichten der ZeugInnen und auch ja der Betroffenen wahrscheinlich da vorgefallen ist.
Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu machen, aber damit das auch verstanden wird. Also die zwei Journalisten waren am Haus von Thorsten Heise zu Recherchezwecken. Vielleicht auch nochmal hier, warum Thorsten Heise? Thorsten Heise wird genannt in Recherchen mit zum NSU-Unterstützerumfeld. Er gilt als einer der zentralen Figuren beim Wiederaufbau von Combat 18. Das ist eine militante bewaffnete Arm von Blood and Honor, also einer Neonazi-Gruppierung, einer verbotenen Neonazi-Gruppierung. Und deswegen steht er natürlich auch im Fokus und zu Recht von auch JournalistInnen, die zu Neonazi-Szene in Deutschland recherchieren und berichten. Und diese waren dort vor Ort, wurden von Nordulf H., dem Sohn von Thorsten Heise, und Jean-Luc B. dann gesichtet und dann auch mit dem Auto sozusagen, angekündigt haben, sie anzugreifen, sind diese geflüchtet und die beiden sind sozusagen mit dem Auto hinterher. Das ist eine Hetzjagd sozusagen, bis das Auto dann irgendwann zum Stehen gebracht wurde der betroffenen Journalisten. Und dann ist man gezielt ausgestiegen, hat sich vermummt, bewaffnet und ist dann sozusagen ganz gezielt auf das Auto und auf die Betroffenen los und hat diese dann mit einem Schraubenschlüssel und Messer auch angegriffen. Diese haben erhebliche Verletzungen davon getragen und auch es wurde die Kamera geklaut, die Kameraausrüstung der beiden Journalisten und das Auto auch komplett, also das war danach nicht mehr fahrtüchtig. Genau, also ein massiv brutaler, bewaffneter Angriff von Neonazis auf Journalisten.
Man hat ja auch das Bild vor Augen, beziehungsweise ich habe das Bild vor Augen, was ja auch wirklich genutzt wird, um jegliche Artikel damit zu bebildern, wo man halt sieht, wie einer der Täter mit so einem riesen, ich glaube, es ist ein Schraubenschlüssel oder so, also wirklich, keine Ahnung, so unterarmlang losrennt, so halb maskiert irgendwie und da auf die Betroffenen da losrennt. Soweit erstmal jetzt so ein bisschen der Tathergang. Ihr als Esra, ihr sagt jetzt, das ist ein skandalöses Urteil, sicherlich auch, weil das ist immer irgendwie rauszulesen gewesen, weil immer gesagt wird, das ist gar kein Angriff auf die freie Presse oder auf JournalistInnen an sich irgendwie so gewesen. Wie ist denn das zu begründen, beziehungsweise wie hat denn die Vorsitzende Richterin versucht, das zu begründen, dass es halt eben kein Angriff auf die Presse irgendwie war? Weil ganz offensichtlich waren ja die Journalisten in Ausführung ihrer Pressearbeit vor Ort.
Ich würde ganz mal nochmal Skandal oder skandalös ausbuchstabieren, weil ich glaube, das ist das, was gerade überall ankommt. Das bezieht sich vor allem auf das Urteil. Das Urteil natürlich skandalös, ist ein faktischer Freispruch. Ich glaube, so kann man es bezeichnen bei den Strafen, die erlassen wurden für Neonazis, die diesen brutalen Überfall begangen haben. Das andere ist diese Urteilsbegründung, auf die du schon eingegangen bist. Das bezieht sich vor allem natürlich daran, dass zum einen diese Journalisten nicht als Journalisten anerkannt wurden und auch das nicht als ein gezielter Angriff auf die Presse gesehen wurde. Das entspricht natürlich einem sehr problematischen Begriffsverständnis von Pressefreiheit und auch was Presse ist. Das haben wir ja auch gerade in Zeiten, in denen halt auch solche Angriffe zunehmen, als sehr problematisch oder als ganz, ganz falsche Signalwirkung nochmal deutlich gemacht. Sie hat es begründet im Grunde genommen, und da fängt es an, wo es dann auch an verschiedenen Stellen ganz, ganz skandalös ist. Also sie hat das dem erstmal abgesprochen und ist dann immer wieder darauf eingegangen, dass sie Teil der linken Szene, als Teil der linken Szene angegriffen worden sind. Jetzt möchte ich gleich von vornherein sagen, egal ob Presse angegriffen wird oder linke Szene, ist das keine Rechtfertigung und nach dem Strafgesetzbuch bei einer gefährlichen Körperverletzung, Raub und auch dieser Sachbeschädigung, dass man da irgendwie mindere Urteile sprechen kann. Also das auch gleich vorweg gesagt. Und dann hat sie ein Bild gezeichnet, in dem immer Täter-Opfer-Umkehr eine ganz klare Rolle gespielt hat. Sie hat von dem Thorsten Heise gesprochen und dass die sich da ja auch bedroht fühlen in diesem Ort und hat da so ein Bild gezeichnet von wegen, das eigentliche Opfer seien eigentlich die Täter. Und das kam auch, glaube ich, relativ in dem Sinne zum Ausdruck, dass sie die Nebenkläger, also die Betroffenen, immer wieder aus Versehen als Angeklagte angesprochen hat. Das hat sich mehrmals in diesem Gerichtsprozess gezeigt. Und dann auch ein Verständnis von rechter Gewalt. Und da zeigen sich dann auch so die massiven Probleme nochmal, was in Justizkreisen so auch Verständnis von rechter Gewalt also nicht vorhanden ist. Sie hat sozusagen dann immer wieder gesprochen, der Begriff Zecken sei so ein gängiger Begriff für die linke Szene. So. Also das ist kein gängiger Begriff für die linke Szene, sondern Zecken ist ein Ausdruck der Neonazi-Szene für Linke, für Antifaschisten, und der ist natürlich eine Entmenschlichung. Der ist sozusagen Hintergrund, um auch für diese Brutalität dieser Angriffe auf Linke, auf AntifaschistInnen, und wenn das der gängige Begriff ist, ich weiß nicht, in welchen Kreisen das ein gängiger Begriff ist, ob das nun in ihrem FreundInnenkreis oder ein gängiger Begriff ist oder ob das nun in Justizkreisen ein gängiger Begriff ist, dann zeigt sich da schon ganz zentral, was es hier für ein massives Problem gibt. Und sie hat im Grunde genommen auch immer wieder den Betroffenen abgesprochen, da auch Opfer dieser Straftat gewesen zu sein. Auch sowas, sie hat zum Beispiel gesagt, in einem Punkt, dass 4 Stunden nach der Tat haben die Betroffenen ja schon eine Aussage bei der Polizei gemacht, und sie könne sich nicht vorstellen, dass man da immer noch unter Schock gestanden hat. Das sind immer wieder sozusagen, es ist einfach, es bleibt also, ja, also man fassungslos in dem Sinne natürlich, aber auch irgendwie kommt dort ganz klar zum Ausdruck, dass es hier auch ein ganz problematisches Verständnis in der Justiz zum Thema rechte Gewalt, rechte Ideologien gibt. Und man hat das hier reproduziert, hat Täter-Opfer-Umkehr betrieben. Und das war eigentlich, Täter-Opfer-Umkehr war, was ich auch schon mal gesagt habe, in jedem Stadium dieses Strafverfahrens sichtbar, genauso wie auch eine inkonsequente Ermittlung, die natürlich ganz fatal an das Prinzip, was wir von Anfang an auch angesprochen hat, Quellenschutz vor Strafverfolgung erinnert hat.
Ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, das sind Journalisten, die haben auch Fotos ja davon gehabt, die ja dann eben auch veröffentlicht wurden. Man hat ein Auto, ich habe da jetzt Fotos von diesem Auto gesehen, in dem die Journalisten drinnen saßen, wie es aussah nach der Verfolgung, sagt. Da würde ich jetzt so ein bisschen so als Laien sagen, die Beweise sind eigentlich super evident, es liegt auf der Hand irgendwie. Da muss man jetzt kein Sherlock Holmes sein irgendwie, um diesen Tathergang zu rekonstruieren. Jetzt sagst du aber trotzdem, es ist ein inkonsequentes Vorgehen gewesen, es gab da auch massive Fehler. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Weil, wie gesagt, für mich liegt alles sehr klar eigentlich auf der Hand.
Genau, also das geht ja los, das, was hier im Prozess auch rauskam, der Angriff hat stattgefunden, die Polizei ist zum Haus von Thorsten Heise gefahren. Es gab keine Durchsuchungsmaßnahmen an dem Tag, in keinerlei Weise. Also gerade jetzt auch beim Thema Raub ist es natürlich zentral. Es gab sozusagen unter der Aufsicht der Polizei konnten die Täter Beweisgegenstände aus dem Auto schaffen. Zeigt sich darin, und dann wurde auch keine Untersuchungshaft erlassen. Also gerade bei diesem Täterspektrum, es geht ja bei Untersuchungshaft immer darum, wenn eine Verdunklungs- oder Fluchtgefahr besteht, also schon die Tatsache, dass die da unter Aufsicht der Polizei Beweisgegenstände aus dem Auto geschafft haben, auch bei Neonazi-Szene wissen wir, dass das eine ganz klare Gefahr gibt, dass die auch flüchten. Also die Zahlen zeigen das ja, wie viele Neonazis auf Flucht sind. Hätte man, wären Untersuchungshaft gegeben, hat man aber auch von der Staatsanwaltschaft nicht beantragt. Dann im nächsten Schritt, erst eine Woche nach der Tat, hat man von der Polizei einen Zeuginnenaufruf veröffentlicht. Ne, auch erst eine Woche danach. Dann ein Monat danach, die Beweisfotos liegen vor, die ganz eindeutigen Aussagen der Betroffenen liegen vor, hat die Staatsanwaltschaft erstmal wochenlang die Beweisfotos, die Vorlagen auf vermeintliche Manipulation überprüfen lassen.
Stichwort Täter-Opfer-Umkehr, ne? Also genau, dass dann also halt das von ausgegangen wird, die Fotos wurden manipuliert. So.
Und das hat sie auch öffentlich so kommuniziert, wo natürlich ein Bild reproduziert wird, die Betroffenen würden lügen. Es gab ja auch keine Hinweise darauf, dass diese Fotos irgendwie manipuliert gewesen seien. Aber da sieht man halt wieder auch dieses Feindbild links, auch Feindbild Antifaschismus, was da halt auch mitspielt in Justizkreisen, was dort auch, also deutlicher hat dieses Urteilsbegründung das nicht gezeigt, was dort auch einfach vorhanden ist, dass sich da an solchen Stellen halt auch gezeigt hat. Dann hat es 3 Jahre gebraucht, bis es zu einer Anklage kam, bei dieser Beweislage. 3 Jahre gebraucht, bis das Verfahren begonnen hat, das muss man richtigerweise sagen. Und dann gab es 1 Jahr diese Verhandlungen, wo man ja mehrmals die Chance gehabt hätte, auch nochmal zum Hintergrund der Täter, warum das passiert, zum Tatmotiv etwas herauszubekommen. Aber ein umfassender Beweisantrag, zum Beispiel der Nebenklage, wurde einfach abgelehnt, auch von der Richterin. Und ich glaube, man kann am Ende sagen, man kann einfach froh sein, dass es hier überhaupt auch die betroffene Nebenklage eingelegt haben. Und durch die NebenklagevertreterInnen, also die Rechtsanwältin Sven Adam und Rasmus Kahlen, wurde überhaupt das überhaupt thematisiert. Auch ohne Druck der Öffentlichkeit. Wer weiß, ob das je verhandelt worden ist. Das sind alles viele Fragen, die da halt auch dahinter stehen und die nur zeigen, wie groß dieses Problem ist in Thüringen, der Thüringer Justiz und aber auch der Polizei, wie man in diesem Zusammenhang ja ganz deutlich auch sagen muss.
Dieses Urteil reiht sich so ein bisschen ein in viele Urteile. Wir sprechen ja jetzt mittlerweile fast regelmäßig irgendwie über, ob das jetzt der Beistedt-Prozess ist, ob es die Verhandlungen bezüglich des Angriffs vor der Staatskanzlei im Sommer vor 2 Jahren waren. Ich habe jetzt aber auch im Zuge der Berichterstattung, beziehungsweise es war, glaube ich, in einer Pressemitteilung der Nebenklagestaatsanwälte gelesen, dass diese mündliche Urteilsbegründung ein Schlag ins Gesicht der beiden Nebenkläger ist, nämlich also der Betroffenen. Ich stelle mir gerade vor, ich wurde schwer verletzt, also da sticht jemand mit dem Messer auf mich ein, dann gehe ich zur Polizei, dann stehe ich irgendwann, beziehungsweise die anderen stehen eigentlich vor Gericht und dann muss ich mir auch noch dieses Urteil irgendwie anhören. Wie sind die Betroffenen damit umgegangen?
Du sagst, einer Betroffenen hat das ja relativ klar gesagt, also Schlag ins Gesicht, aber auch tief erschüttert vom Rechtsstaat oder vom Staat insgesamt, wie hier umgegangen wurde. Und das ist ja auch das, was die Betroffenen von Ballstedt ja auch danach zum Ausdruck gebracht haben. Und was viele, viele Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen auch zum Ausdruck bringen. Weil das ja kein Einzelfall ist. Aber natürlich hat das hier auch nochmal eine besondere Dimension. Und ich kann nur sagen, dazu ist natürlich immer auch gut, mit den Betroffenen selbst zu sprechen, weil das auch sehr unterschiedlich ist, wie Menschen damit halt umgehen. Aber vom Prinzip her natürlich das, was man sagen muss, ist, viele Betroffene bringen zum Ausdruck, dass sie sich auf den Staat nicht verlassen können, wenn es darum geht, sie zu schützen. Und Betroffene sind ja ganz vielfältig von rechter Gewalt in Thüringen. Das können Rassismusbetroffene sein, das können Menschen sein, die journalistisch arbeiten, das können Menschen sein, die im Bürgerbündnis gegen rechte Demonstrationen vorgehen. Und all diese Menschen, die hier in Thüringen betroffen, das hat natürlich eine fatale Signalwirkung auch auf diese. Und natürlich muss ich dann, stellt man natürlich da in Frage, dass man sich dann nicht nur im Stich gelassen fühlt, sondern ob einen der Staat überhaupt noch da schützen kann.
Ich habe jetzt im Nachgang auch gelesen, dass die Staatsanwaltschaft Revision gegen das Urteil des Mühlhäuser Landgerichts eingelegt hat. weil eben, Zitat, Zweifel am Urteilstenor und demzufolge am Strafmaß geäußert wurde und jetzt das ja dann quasi auf nächsthöhere Instanz dann nochmal bearbeitet wird. Wie blickt ihr als Esra sozusagen jetzt dann auf den möglichen weiteren Werdegang dieser Verhandlung?
Vielleicht ein ganz kurzer Satz noch zur Frage davor, dann würde ich doch mal ganz kurz darauf eingehen. Verschiedener Umgang, ich auch nochmal, was hier passiert ist, war ja eine Form von sekundärer Viktimisierung. Also es meint eine erneute Opferwertung, das, was wir als Esra ja auch unterschiedlichweise immer wieder thematisieren. Und eine sekundäre Viktimisierung, also die erneute Opferwertung, kann zum Teil schlimmere Folgen haben, also gerade auf psychische Folgen, als die eigentliche Tat. Und das vielleicht auch nochmal, sollte man in dem Zusammenhang nochmal berücksichtigen.
Also mir passiert etwas, ich suche mir Hilfe, ich versuche da irgendwie dagegen vorzugehen und mir wird nicht geglaubt. Ich werde selbst dafür beschuldigt, dass ich das ja provoziert hätte, bla bla. Das gibt es ja in verschiedensten Zusammenhängen. Also was das mit einem dann halt letztlich macht, so genau. Dieses, ich werde nicht wahrgenommen sozusagen.
Ja, nicht wahrgenommen,
oder
aber
muss
auch
mich rechtfertigen.
Auf die Traumatisierung, auch auf Folgen wie posttraumatische Belastungsstörungen und so weiter. Das hat natürlich ganz fatale Folgen. So. Und das, also da geht es nicht nur darum, dass man nicht nur dieses nicht ernst genommen, sondern das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Ich kann nicht für die Betroffenen jetzt in dem Einzelfall sprechen, sondern das sind halt Folgen, die das haben kann. Und das auch bei vielen sich dann halt zeigt. Genau, zur Staatsrevision. Der Staatsanwaltschaft heute hat auch die Nebenklage angekündigt, dass sie Revision eingereicht hat. Genau, da kommen wir mal auf die Erfahrungen zurück, die wir, nicht nur wir als Opferberatungsstelle, sondern die wir ja auch in Thüringen gemacht haben mit dem Ballstedt-Prozess. Es darf natürlich das, was jetzt wenn jetzt so eine Entspannung entsteht, es wurde ja Revision eingelegt, dann muss allen bewusst sein, dass beim letzten Mal, wo im Ballstedt-Prozess Revision eingelegt wurde, es 3 Jahre brauchte, bis der Bundesgerichtshof darüber entschieden hat. Erstmal das dort zur Sache. Dann nach 3 Jahren stand ja eine Neuverhandlung an. Also das kommt ja auch erstmal darauf an, ob wie der Bundesgerichtshof dann entscheidet. Und dann wissen wir, was dann passiert ist. Und zwar aufgrund der überlangen Verfahrensdauer spielt das natürlich immer den Tätern in die Hände. Und dann kam ja damals dieser Deal zustande, der ja nicht anders möglich gewesen wäre, weil man hätte das ist ja die Begründung der Staatsanwaltschaft, was ja die Nebenklage an vielen Stellen auch ganz deutlich gemacht hat, dass das Quatsch ist. Das sind halt der Skandal bleibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Skandal bleibt es wird auch darauf ankommen, wie jetzt weiter auch Druck gemacht wird, dass die Thüringer Justiz das nicht so stehen lässt. Aber der Schaden ist da und der wird bleiben für die Betroffenen, aber auch insgesamt für Menschen, die potenziell betroffen sind. Und das wird man damit nicht komplett aus der Welt bekommen. So. Aber natürlich ist es eine Chance, muss gucken, wie da auch der Bundesgerichtshof entscheidet. Trotzdem müssen wir halt, sollte man jetzt nicht so sagen, juhu. Ich glaube, und das ist auch für die, ich glaube, was man hier auch immer deutlich sagen muss, gerade die großen JournalistInnen, es waren ja nicht nur wir oder die Betroffenen oder die Nebenklage oder viele PolitikerInnen, die sich bestürzt oder fassungslos gezeigt haben, sondern insbesondere für die JournalistInnenverbände von Reporter ohne Grenzen, Deutsche Journalistenverband, die haben alle ganz klar sich dazu geäußert in Pressemitteilungen und haben gesagt, das, was hier passiert ist, das ist ein Skandal und das ist fatal, ist fatal auch für die Pressefreiheit. Insofern muss man schon sagen, dass 2022 dieses Urteil auch eine Zäsur für die Pressefreiheit in Deutschland ist und das wird man halt durch so eine Revision auch nicht wegbekommen.
Das ist mir auch aufgefallen, das ist halt wirklich ja auch überregional, ne? Also wir reden jetzt hier nicht nur von Thüringer MedienvertreterInnen, die da irgendwie sich geäußert haben und PolitikerInnen, sondern überregional das auch eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Du hast auch gesagt, man muss öffentlichen Druck aufbauen, dass sich hier was ändert. Würdest du denn sagen, das ist jetzt auch so viele mediale Aufmerksamkeit, weil es eben um Pressefreiheit letztlich ging? Oder würdest du auch sagen, okay, zum Beispiel eben auch Politik, aber auch Medien merken hier langsam, das sind keine Einzelfälle, wenn man sich jetzt hier eben die Thüringer Urteilssprechung und auch Polizeiarbeit anguckt?
ich glaube nicht, dass sie das langsam merken, sondern bundesweit war das durch den Ballstedt-Prozess und auch durch die Thematisierung von verschiedenen AkteurInnen auch aus Thüringen vielen mittlerweile klar, dass es hier schon massives Problem bei der Justiz gibt in Thüringen, was auch in anderen Bundesländern gibt. Also es ist jetzt kein spezifisches Problem in Thüringen, das verstehe ich nochmal ein, aber es zeigt sich hier schon sehr massiv. Und was ich auch meine mit Druck und was, glaube ich, ganz klar sein muss und wer hier eine Mitverantwortung trägt, das sind natürlich ist natürlich insbesondere der Justizminister. Und seine Verweigerungshaltung, er macht sich mitverantwortlich, wenn er in diesem Zusammenhang keine Gegenmaßnahmen ergreift. Und es ist ja auch nicht so, dass man da am Anfang der Diskussion steht, sondern dazu waren wir ja letztens erst im Gespräch. Es gibt dieses Forderungspapier von 10 Thüringer Organisationen, die gesagt haben, es reicht, wir haben hier ein massives Problem mit zahlreichen Gegenvorschlägen. Bis heute gab es kein Gespräch mit dem Justizminister. Bis heute gab es keine einzige Diskussion oder überhaupt das Bestreben danach, etwas von diesen Maßnahmen umzusetzen. Weder nochmal diese Thematisierung der Umgang mit den Deals mit Neonazis, weder zum Beispiel eine Staatsanwaltschaft Hasskriminalität, die wir jetzt seit über 10 Jahren fordern und nicht nur wir, sondern auch im Grunde genommen die grüne Landtagsfraktion und andere AkteurInnen oder auch selbst solche Maßnahmen wie Fortbildung für RichterInnen im Bereich zum Beispiel rechte Gewalt und Ideologien, die dahinter stehen, wurden nicht umgesetzt. Also diese Nichttätigkeit mit jedem solcher Urteile macht sich da ein Justizminister mitschuldig, dass das weiter so laufen kann. Und an der Stelle braucht es jetzt einfach ganz, ganz dringend endlich ganz konkrete Maßnahmen, die da erlassen werden müssen. Genau. Und ich glaube, das wird nur passieren, wenn diese Aufmerksamkeit da bleibt. Ob in diesem Fall, aber auch in weiteren Fällen, die kommen werden. Also wie gesagt, die Fälle zu Staatskanzlei laufen. Auch der Erfurt am Herrenberg, damals der brutale rassistische Angriff von Neonazis, wird bald verhandelt. Also es ist jetzt nicht vorbei und es werden ja auch zu befürchten, auch jetzt im Herbst und Winter, dass die Lage auch weiter eskaliert, was rechte Gewalt angeht. Genau.